Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Stark. Teil 4 dieser Weihnachtsgeschichte und die vierte Engelsbegegnung, die wir hier so gerade in diesem Anspiel gesehen haben. Und ich habe es vor 2 Wochen gesagt, vielleicht denkst du bei dem Thema Engel, oh, das meinen die nicht ernst, dass die hier diese Geschichte erzählen und von Engeln reden und so weiter. Aber wir haben in den letzten 4 Wochen, und heute werden wir das auch erleben, so mitbekommen, dass Engel können ganz normale Personen sein. Und dass sie Botschaften bringen, die auch für ganz normale Menschen waren, Menschen mit Herausforderungen. Wenn du nicht da gewesen bist, dann rekapituliere ich das so ein bisschen. Da ist der Zacharias, den hat auch gerade Johannes erwähnt, der mit seiner Frau Elisabeth sein ganzes Leben lang sich gewünscht hat, ein Kind zu bekommen. Und sie konnten aber nicht. Und jetzt waren sie Ende 50. Und ihr größtes Gebet wird nicht erhört. Und dann auf einmal taucht ein Engel auf. Steht auf einmal da neben dem Räucheraltar und sagt, Zacharias, ihr kriegt doch noch ein Kind. Und das, was für unmöglich wir halten, was ja eigentlich gar nicht geht biologisch, das macht Gott möglich, weil er hat einen Rettungsplan. Und das ist das, was wir am ersten Advent hören durften, dass er einen Rettungsplan hat, der gut ist für dich und für mich und den er auch umsetzt. Und er gebraucht dazu Engel, auch wenn wir manches davon nicht verstehen. Und dieser selbe Engel Gabriel begegnet dann Maria und sagt ihr, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wird und sie wird überrascht, dass Gott ausgerechnet sie auserwählt. Ein 15-jähriges Mädel, ja, die war fromm, aber die war 15 wahrscheinlich, so um den Dreh, und hat in einem Ort gewohnt, den keiner kannte, in einer Gegend, von der niemand irgendwas erwartet hat. Und sie hat eigentlich gewartet, dass sie von ihrem Ehemann, ihrem frisch gebackenen, heimgeholt wird, und stattdessen wird sie mit 15 schwanger. Und erfährt dann, ihr ist eine besondere Gnade zuteil geworden und sie singt dieses Magnifikat, was wir gerade gesungen haben. Und dann haben wir letzte Woche gehört, dass der Engel, Gott sei Dank, auch ihrem Mann erscheint im Traum, der schon dabei war, sich von ihr scheiden zu lassen und zu sagen, ey, was ist denn jetzt? Warum wird die schwanger? Ich habe sie noch nicht mal angefasst. Es kann ja nur Fremdgehen gewesen sein. Aber bevor er sich von ihr trennen kann, kommt der Engel auch zu ihm und erklärt ihm, es ist alles gut. Ihr dürft zusammenbleiben, dieses Kind ist ein besonderes Kind, du sollst es Jesus nennen. Und dieser Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das war die Botschaft vom dritten Advent. Gott ist mit uns, Gott ist mit dir, Gott ist mit mir. Was für eine Ermutigung. Und heute geht es um die vierte Engelsbegegnung am vierten Advent. Und es geht darum, dass Gott uns Freude bringt. Eine Freude, die manchmal überraschend kommt. Und das, was hier so passiert, auf der Bühne gerade passiert hat, ist eigentlich so der erste Flashmob, der dokumentiert ist irgendwo. Also du kannst es wirklich so nennen, weil da sind diese Hirten mit ihren Schafen, die denken sich nichts, sind nachts im Nichts auf so einem Feld. Und auf einmal kommt da Flashmob-mäßig ein Engel und ein ganzer Chor und es wird hell und es wird herrlich und es wird aber auch irgendwie so, dass die sich erstmal erschrecken und er hat eine gute Botschaft dabei. Die Engel hatten das nicht erwartet, sie hätten keine Tickets gebucht, es gab keine Einladung und Ankündigung an dem Ort, für dieses Konzert stattfinden. Das passierte einfach so. Kein Konzerthaus, keine VIP-Gäste geladen, ein Feld, Hirten und Schafe, die sich auch gedacht haben, was geht hier ab wahrscheinlich. Aber das, was die Hirten erleben, das, was auf diesem Feld passiert, macht bald die Runde und jeder redet darüber. In Lukas 2, Vers 18 lesen wir, und alle, mit denen die Hirten sprachen, die staunten über das, was ihnen da berichtet wurde, weil die Hirten konnten nicht mehr stillhalten. Die mussten das erzählen, was sie hier gerade erlebt hatten, weil es so krass war. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Flashmob warst und überrascht worden bist. Es gab mal einen Flashmob, den hat unser Chris Lass gemacht, im Weserpark. Ich weiß nicht, wer hat das Video gesehen? Oh, okay, viele. Mit euch bis heute 1,2 Millionen Menschen auf YouTube. Ihr auf YouTube nicht jetzt klicken, später Chris Lass Flashmob eingeben, dann findet ihr das. Und am 2.12.2016 war das so, dass da ein Mädchen stand, so mitten im Weserpark mit einem Schild. Ich brauche Hilfe, glaube ich, stand da drauf. Und viele Menschen sind dann vorbeigegangen und die Leute, die stehen geblieben sind, die das Mädchen angeguckt haben und diese Botschaft gelesen haben, die sind dann zu dem Mädchen hin und in dem Moment kam dann ein Chor und Musik und es ging richtig ab und dann wurde ein Tisch aufgebaut mitten im Weserpark und der wurde gedeckt und es gab ein Geschenk und die Leute haben teilweise geweint, weil sie so berührt waren davon, dass sie auf einmal so ein Konzert bekommen, inmitten vom Weserpark. Und ja, dieses Video, diese Aktion hat Chris zu ZDF gebracht und das Ziel aller Ziele, die ihr vielleicht auch habt, er war in der Bild-Zeitung. Yes! Weihnachtsflashmob rührt die Menschen. Am 6.12.2016 hatte Chris es endlich geschafft und war in der Bild. Oh, was gibt's Besseres? Wenn du keine Ziele hast im Leben, das könnte eins sein. Ich habe kurz überlegt, Lothar, mein Vorgänger, war in der Bild. Chris war in der Bild. Okay, ich habe wieder neue Ziele. Alright, also die Hirten haben nichts geahnt. Die Hirten hatten auch nicht vor, in der Bild zu sein. Und jetzt sind sie in dem Buch der Bücher der Bibel. Das hat noch eine krassere Reichweite als die Bild. Und sie waren auf nichts vorbereitet. Die waren einfach draußen, so ein bisschen wie in dieser Szenerie. Sieht idyllisch aus. War nachts, aber nicht so idyllisch. Und die haben einfach Schafe geweidet, angeguckt. Was Hirten halt so machen. Was Hirten halt so tun. Hirten waren Nomaden, die zogen von Land zu Land, von Wiese zu Wiese, immer dorthin, wo es gerade noch Futter gab. Die hatten kein eigenes Land. Die hatten nur ihre Herde und mussten gucken, wo es noch was gibt. Die waren meist einsam, so wie der Hirte da in dem Bild, isoliert, nachts, nur umgeben von Schafen. Hirte war nicht ein Top-Job. Hirte wollte eigentlich keiner sein. Wer will schon bei Wind und Wetter nur mit Schafen unterwegs sein? Und manchmal waren da auch wilde Tiere. Das war nicht so leicht. Und trotzdem erleben die diesen Flashmob von Engeln. Völlig verrückt. Und vielleicht fragst du dich, also vielleicht hast du dich überhaupt schon mal gefragt, warum macht Gott denn dort im Nichts so eine Aktion? Warum macht der dort so ein Flashmob? Warum bei Hirten, bei denen, wo die Gesellschaft gesagt hat, also die sind eigentlich nichts. Die haben einen öden Job. Die haben kein Ansehen, mit denen wollen wir eigentlich eher nichts zu tun haben. Warum da? Hast du dich das mal gefragt? Vielleicht fragst du dich das jetzt gerade mal kurz. Wie kann das sein? Hey, und es liegt daran, dass Gott anders ist, als wir das häufig denken, dass Gott anders denkt, als wir das häufig von ihm denken. In der Bibel lesen wir, dass Gott ein anderes Bild hat von Menschen, die Verantwortung tragen für andere Menschen. Dass Gott ein anderes Bild hat von Königen, von Mächtigen. Dass bei ihm nicht das Ansehen von Menschen zählt, sondern vielmehr das, was sich in ihrem Herzen befindet. Gott denkt da anders als wir, die wir auf Diplome und auf andere Dinge gucken, die so wichtig erscheinen. Wenn du ins Alte Testament guckst, dann siehst du, dass Gott ein Gott ist, der erwartet, dass führende Menschen ihrem Volk dienen, so wie ein Hirte. Dass sie Menschen und die, die ihnen anvertraut sind, dass sie sie versorgen sollen, beschützen sollen. Und überall, wo das nicht passiert, lesen wir im Alten Testament, wie Gott ermahnt, korrigiert, Könige abberuft, da wo sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Und wir sehen auch, wie Gott solche Mächtigen erwählt, wenn er selber entscheidet, so einzugreifen. Da gibt es den König David, den er auf den Thron setzt, sozusagen. Und was war der? Hirte. Das war der Jüngste. Das war den, den keiner vorgeschlagen hat. Der war Hirte. Und das Einzige, was David ausgezeichnet hat, war, dass er sich treu und fürsorglich um seine Schafe gekümmert hat. Und das war das, und das ist das, worauf es Gott ankommt. Und das ist einer der Gründe, warum dieser Flashmob deshalb für diese Hirten passiert, die damit überhaupt nicht rechnen. Und dann lesen wir das in Lukas 2, Vers 9. Da stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz, und sie erschraken sehr. Da steht auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und wir haben das am ersten und zweiten Advent gehört. Da war ein Engel, der hieß Gabriel. Hier wird kein Name genannt, weil es hier bewusst nicht um den Engel gehen soll. Der steht hier nicht im Mittelpunkt, sondern die Botschaft, die diese Engel zu verkünden haben, die soll im Mittelpunkt stehen. Und das Erste, was der Engel ihnen sagt, ist: Hey, fürchtet euch nicht, ihr müsst keine Angst haben. Hirten hatten normalerweise keine Angst, die waren taffe Typen, aber bei so einer Aktion hatten sie schon Angst. Sie waren tough, aber auch, weil sie erlebt hatten, wie sie verspottet geworden sind, wie sie auch manchmal zu tun hatten mit anderen Hirten. Da gab es auch Gewalt, da gab es auch Verbrechen, und deswegen waren Hirten schon auch harte Typen. Und sie erschrecken und sie denken vielleicht, ey, wenn das jetzt Gott ist und er kommt zu uns, die wir wirklich ganz unten, die wir nur Hirten sind, dass jetzt Gott kommt und sie vielleicht noch weiter runterdrückt. Dass sie noch kleiner gemacht werden, als sie eh schon sind, als sie sich eh schon fühlen. Und um dem vorzubeugen und zu sagen, nein, 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 so ist das nicht, sagen die Engel direkt, ey, ihr müsst euch nicht erschrecken. Nein, etwas Gutes passiert hier. Euch, ja, ja, euch, Hirten, verkünde ich was Gutes. Im Original heißt es so in Lukas 2, Vers 10, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und sie können einmal durchatmen. Eine gute Nachricht, eine große Freude unter allen Menschen. Das ist das, was sie jetzt so erleben, was sie mitbekommen können und was ihre Freude sein soll. Und wir merken das dann auch in den nächsten Versen. Hey, sie sind voller Freude auf einmal darüber. Und sie ziehen los und sie gehen auf die Suche und sie können nicht mehr aufhören, Gott anzubeten. Aber da kommen wir gleich noch zu. Das, was die Engel sagen, ist, hey, das Warten hat ein Ende, so wie Johannes das eben gesagt hat. Ihr habt vielleicht gehört, liebe Hirten, da soll es einen Retter geben. Für das Volk, für diese Welt. Das Warten hat ein Ende. Ihr habt vielleicht die Prophetien gehört. Ihr habt vielleicht Schriften irgendwie gelesen. Vielleicht hat euch jemand das erzählt. Aber das Warten hat jetzt wirklich ein Ende. Advent ist da. Die Ankunft des Retters ist da. Des Messias ist da. Und die Hirten, ich stelle mir das so vor, die nehmen das so auf, dieses Privatkonzert, das krasseste Konzert aller Zeiten, was sie persönlich erleben dort auf einem Feld, und wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Interessant ist, wenn man in der Weihnachtsgeschichte ein bisschen weiter hochscrollt, zu Lukas 2, Vers 1, der Kontrast. Da steht geschrieben etwas, was wir vielleicht so leicht überlesen. Vielleicht hast du dir schon mal gedacht, warum steht das da eigentlich? Da steht nämlich, dass das die Zeit war, in der Kaiser Augustus regierte. Vers 1, Lukas 2. Ich weiß nicht, ob du den Satz gelesen hast, überlesen hast und ob du dir irgendwas dabei gedacht hast. Ich finde es so cool, dass die Weihnachtsgeschichte nicht irgendeine Märchengeschichte ist, sondern dass, wenn wir von dem Kaiser Augustus lesen, wir hier von einer historischen Person lesen, die es wirklich gab. Und es gibt eine Menge, was wir wissen über diesen Kaiser Augustus und diese Zeit, in der diese ganze Geschichte gerade passiert. Dieser Kaiser Augustus, der wurde 63 vor Christus geboren. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, der volle Name war Gaius Julius Caesar Octavianus. Und vielleicht sagt dir der Name Julius Caesar was und du hast von diesem Caesar schon gehört, weil das war jetzt hier der Sohn, der Octavianus. Und der ist 63 vor Christus geboren und einige Jahre später, im Jahr 27 vor Christus, kriegt dieser Sohn vom Julius Caesar, dieser Octavianus, den Zusatz Augustus. Und das bedeutet so viel wie der Erhabene. Der Erhabene. Von 31 vor Christus bis 14 nach Christus regiert dieser Augustus, dieser Erhabene, dieser Sohn Julius Caesars. Und alle Fäden laufen bei diesem Mann zusammen. Alle politischen Fäden. Der ist Wirtschafts-, Finanz-, Sozial-, Familienminister, gab es glaube ich noch nicht, weiß ich nicht, aber der ist alles in einem. Alle Fäden laufen bei ihm zusammen. Der ist militärisch der Mann, der sagt, wo es lang geht. Und er hat einen weiteren Zusatz, einen weiteren Titel, nämlich heißt er auch Pontifex Maximus. Er ist der höchste Priester. Er ist der höchste Priester des Volkes. Und wenn dir dieser Titel schon irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt es daran, dass so Päpste hießen. Pontifex Maximus. Wenn wir also lesen in Lukas 2, Vers 1, das war zur Zeit, wo Kaiser Augustus regierte, dann war das eine echte Person, die wirklich regierte. Und dann war das die Person, wo alles zusammenlief. Der mächtigste Mann des mächtigsten Reiches, politisch, militärisch und auch noch der höchste Priester in diesem Reich. Das ist Augustus. Und wenn ich dieses Event, wenn ich die Weihnachtsgeschichte als Eventmanager geplant hätte, hätte ich gesagt, bei dem im Palast mache ich den Flashmob. Oder? Wenn du eine Nachricht rausknallen willst in die Welt, wäre ich nicht zu irgendwelchen Hürden aufs Feld gegangen, sondern ich hätte gesagt, ich nehme dessen Palast, ich gehe nach Rom, der Stadt der Städte, und ich brenne da das Feuerwerk ab, der Engel. Ich habe da mal ein bisschen Rom mitgebracht zu der Zeit. Guck mal. Herrliche Tribüne, herrlicher Platz. Besser geht's doch gar nicht. Also das hätte ich ausgewählt. Aber wir wissen, die Römer warteten ja nicht auf den Retter, sondern die Juden. Die Römer dachten, sie hätten ihren Retter schon in Augustus. Und die Juden waren diejenigen, die auf den Messias gewartet haben. Aber nochmal, ich als Eventmanager hätte dann gesagt, okay, wenn es nicht der Ort ist, weil da keiner auf den Messias wartet, dann nehme ich zumindest den Tempel in Jerusalem, weil der hat auch einiges zu bieten. Den habe ich euch mal mitgebracht. So, da passen einige tausend Leute rein und da hätte ich den Flashmob gemacht. Oder? Schon eher, oder? Als irgendwo auf einem Feld, irgendwo bei Bethlehem, sondern in der größten Stadt oder in der zweitgrößten Stadt, in so einem Tempel, da hätte ich das gemacht. Aber Gott entscheidet sich für diese Privataufführung bei den Hirten, anstatt zu den Königen zu gehen, anstatt zu den Mächtigen zu gehen, anstatt zu den Gelehrten, zu den Einflussreichen zu gehen. Er geht nicht zu den Angesehenen der damaligen Zeit, sondern er geht zu den Männern, die Unterschicht waren, zu denen, die am Rand standen, zu denen, die das gar nicht erwartet haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, ob du mal in deinem Leben irgendwo am Rand gestanden hast oder irgendwie das Gefühl hattest, du hörst nicht dazu. Vielleicht geht es dir jetzt so. Und du gedacht hast, also Gottes Herrlichkeit bricht garantiert nicht in meine Situation und garantiert nicht in meine Zwei-Zimmer-Wohnung und garantiert nicht kommt dieser Gott zu mir. Warum sollte er kommen? Hast du das schon mal so gedacht? Ich habe das einige Male in meinem Leben gedacht. Ich weiß noch, ich durfte endlich in die Schule, der Kindergarten war vorbei und ich wurde eingeschult und habe festgestellt, ich bin das einzige Kind in der Klasse mit schwarzen Haaren. Und schnell habe ich festgestellt, dass das nichts Gutes ist. Zumindest nicht für meine Mitschüler. Schnell durfte ich feststellen, ich bin der, der außen ist, außen vor ist. Und ich weiß noch alle Schimpfworte, alle Spitznamen, die ich damals bekommen habe. und habe meine Zeit in der Grundschule sehr, sehr stark als jemand erlebt, der irgendwie nicht reingepasst hat. Kennst du das? Vielleicht kennst du das. Und ich weiß noch, wie ich noch in der Schulzeit meinen Vater verloren habe. Und dann habe ich das zweite Mal gedacht, okay, alle anderen haben ihre Väter noch. Warum ich? Das war das zweite Mal, wo ich dachte, warum gehöre ich nicht zu denen, wo man mit Mama und Papa Weihnachten feiern kann? Warum ist Papa nicht mehr da? Warum ich? Warum ich? Und dann ist die Herrlichkeit Gottes in mein Leben hineingebrochen. Dann habe ich mich nach einer längeren Suche mit 18 Jahren dafür entschieden, zu sagen, Jesus, ich will dir meine Chance geben. Und er ist hineingebrochen in mein Leben und er hat Dinge verändert bei mir. Und dann war ich Christ, aber ich hätte noch meinen alten Freundeskreis. Und auf einmal war ich der einzige Christ in meinem alten Freundeskreis und dachte so, warte mal, ich dachte, jetzt bin ich doch nicht mehr am Rand, sondern jetzt bin ich doch mittendrin. Und in meinem Freundeskreis war ich jetzt der Außenseiter, weil ich Christ war. Kennst du das? Vielleicht kennst du das. Und dann bin ich rausgezogen in das Leben und habe studiert und habe in meinem ersten Job dann bin ich sozusagen abgeworben worden und war als Unternehmensberater in der Welt unterwegs. Ich weiß nicht, wenn du einen Film kennst, Up in the Air mit George Clooney, der so Flugmeilen sammelt und von Flughafen zu Flughafen. Das war ich. Und für viele Leute war das so, ey, das ist doch der Hammer und du kannst da in die Lounge und du fliegst da und da hin und du bist morgen hier und übermorgen dort und lebst den Jetset. Und ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin es war irgendwie Donnerstag, ich hatte aber schon 16 Stunden gearbeitet, von Montag bis Donnerstag. Ich weiß, geht kaum, aber wenn man nicht schläft, dann geht das. Und ich bin aufgewacht in Solothurn, so einem Ort in der Schweiz, wo aus dem Fenster geguckt von meinem Hotel und da war so ein Nebel auf dem Wasser und Schnee auf den Bergen und ich habe gedacht, wie schön. Aber es war keiner da, mit dem ich das teilen konnte. Ich habe das dann auf Insta gepostet, was man dann so macht, ne, wenn man das mit niemandem teilen kann. Und habe gedacht, vielleicht liken das ja einige und so bin ich irgendwie doch nicht allein oder so. Für viele Leute hatte ich was erreicht, was nur wenige erreichen, aber ich war irgendwie wieder am Rand, stand irgendwie wieder außen. Hatte irgendwie so einen Job, den sonst keiner so hat. Und ich weiß noch, und in der Gemeinde haben Leute mich gefragt, und das kannst du machen beruflich als Christ? Und ich dachte, wow, okay, ich trage diese Verantwortung, ich habe diesen Druck, ich habe diese Arbeitszeiten und in der Gemeinde, in dem Ort, wo ich doch eigentlich so angenommen sein sollte, wie ich bin, fragen mich Leute, wie vereinbarst du das mit deinem Christsein? Und jetzt bin ich Pastor. Jetzt alles gut, ne? Hey, jetzt bin ich Pastor und ich erlebe manchmal, du kommst irgendwo in einen Raum und die Gespräche verstummen. Und ich denke so, okay, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein, aber offensichtlich denken manche, okay, das, was wir gerade so besprochen haben, das ist, weiß ich nicht, zu nichtig oder so, dass das der Pastor mithören darf oder ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber jetzt komme ich manchmal in Räume und ich merke, ich bin nicht erwünscht. Und alle lächeln mich an, aber es ist mucksmäuschenstill. Jetzt erfahre ich manchmal von Geburtstagsfeiern und ich bin nicht mehr eingeladen. Weil wir wollen doch feiern. Und der Pastor, ach ja, wenn du wüsstest, wie wir feiern. Ich weiß, wie ihr feiert. Aber ich bin trotzdem nicht eingeladen. Und wisst ihr, das ist okay. Aber so erlebe ich auch heute noch manchmal dieses Gefühl von, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Irgendwie stehe ich so ein bisschen am Rand. Kennst du das? Vielleicht konntest du dich mit einer dieser Situationen so identifizieren, wie das ist, manchmal am Rand zu stehen, so wie die Hirten, die nicht dazugehörten, die isoliert waren, die alleine waren und die gedacht haben, Gott kommt doch nicht zu uns. Was will der mit uns? Was will der bei uns? 1. Korinther 1, Vers 27, da heißt es, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Ja, diese Botschaft, dieses größte Konzert aller Zeiten, so stelle ich mir das vor. Was die Hirten erleben, das soll alle, die mächtig sind, beschämen. Die nämlich dachten, sie wären's. Und Gott sagt, nein, ich komme für alle. Auch für diese Hirten. Ich komme für alle Menschen auf diese Welt. Und die Art und Weise, wie Gott kommt, wie der Gottessohn Jesus kommt, ist auch überraschend, weil er nicht so kam, wie man damals dachte, irgendwie als König vom Himmel, der so hinabkommt mit Feuer und Spektakel, sondern genauso wie er hier die Hirten überrascht mit diesem Flashmob, genauso überraschend kommt er in einem Futtertrog. Lukas 2, Vers 12, ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Kein Palast. 20 Euro für die Kollekte, ne? Wisst ihr Bescheid. 40 Euro? Okay. Danke, dass du so großzügig bist. Und zurück zum Text. Dieses Kind kommt, dieses Jesuskind kommt in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend, und es kommt nicht in einen Palast, kommt nicht nach Rom, kommt in keinen Tempel, noch nicht mal in ein Krankenhaus, noch nicht mal in so eine Krippe, von der wir manchmal, die wir manchmal so sehen, die so schön aussehen, sondern in einen Stall, in so eine Bestallung eines Gästehauses. Manche denken, könnte auch eine Höhle gewesen sein. In irgendwelche Tücher gewickelt kommt der Sohn Gottes in einem Trog für Tierfutter. Das ist die Realität, das ist das, was da wirklich passiert. Aber nochmal zurück zu diesem Flashmob-Chor, der einfach auftaucht und den Engeln singt. Was singen die eigentlich? Die singen Folgendes in Lukas 2, Vers 14. Die singen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er wendet sich den Menschen, er wendet sich allen Menschen in Liebe zu. Das ist die frohe Botschaft, die hier kommt, die hier verkündet wird. Deswegen ist der Name des Engels auch nicht erwähnt, weil es geht nicht um ihn, sondern Ehre sei Gott im Himmel. Der Höchste der Hohen, der zu den Niedrigsten der Niedrigen kommt, zu diesen Hirten. Und diese Botschaft verkündet, dass Gott kommt und Frieden bringt und sich den Menschen in Liebe zuwendet, und er fängt bei den Hirten an, bei den für die damaligen Verhältnisse Niedrigsten. Diese Botschaft, diese frohe Botschaft, die gilt dir, die gilt mir, die gilt allen Menschen und die gilt, egal wo du bist gerade. Die hat nichts mit dem zu tun, was Menschen schaffen können, was wir leisten können, was wir bewerkstelligen können. Hat nichts damit zu tun, was wir haben oder geben können oder was wir irgendwie wert sind in den Augen von anderen, sondern es ist einfach die Entscheidung eines souveränen Gottes zu sagen, ich wende mich dir zu, egal wer du bist, weil er dich liebt. Diesen Rettungsplan, das haben wir vor einigen Sonntagen gehört, diesen Rettungsplan hat sich Gott überlegt, und das, was Gott sich überlegt, das zieht er durch, und er hat mehrere Jahrhunderte davor den Retter versprochen, und jetzt kommt dieser Retter und er kommt anders, als wir denken, und die Hirten stehen da vielleicht und denken sich, aber ich habe nichts zu bringen. Es ist verrückt. Die sind scheinbar doch nicht so dumm, wie manche Leute dachten, dass sie sind. Die scheinen sofort zu verstehen, was der Engel da verkündet. Und sie fassen sich ein Herz und nehmen ihre Beine in die Hand und die rennen sofort los. Sie scheinen zu verstehen, was hier abgeht. Und dann eilen sie hin zur Krippe, und vielleicht ist dir eins aufgefallen, während der Flashmob im Weserpark, da kannst du ja noch Geschenke kaufen gehen, ne? Du bist ja im Weserpark. Aber diese Hirten, die konnten nichts kaufen gehen. Die hatten nichts, die waren draußen bei den Schafen im Nichts, und sollten jetzt hin zur Krippe, wo der König der Könige lag. Alles, was diese Hirten bringen konnten, war sich selbst. Sonst hatten die ja nichts. Da war leider kein Geschäft auf dem Weg, was nachts noch offen hatte. Kein 7-Eleven oder keine Tanke. Die mussten da einfach hin und konnten nur sich selbst bringen. Und das, was sie brachten, war, neben dem, dass sie sich selber hingebracht haben, war Anbetung. Die konnten nicht anders, als sie da standen, als sie das so sahen, da haben sie die Dinge zusammengezählt, die sie so gesehen haben und gesagt, okay, das ist wirklich der Retter der Welt. Das ist wirklich der Messias. Und das, was passiert in dem Moment, wo sie das erleben, ist, alles kommt zusammen. Sie haben eben diesen Flashmob erlebt, die Herrlichkeit Gottes, der Glanz, der sie umgeben hat und die Freude, die Vorfreude, die da wuchs. Und dann haben sie es gesehen mit eigenen Augen und dann ging es ab. Dann haben sie nur noch Gott gelobt und ihn gepriesen und konnten es nicht mehr für sich behalten. Sie sind rumgegangen, haben es allen Leuten erzählt. Und wenn du wortwörtlich in den Text guckst, dann steht da, sie haben evangelisiert. Das waren die ersten Evangelisten. Die sind los und die konnten nicht anders als zu erzählen, was sie gesehen hatten. Und man hat ihnen geglaubt. Die Leute waren erstaunt. Weil das Interessante ist, diese Hirten waren zwar einerseits ganz unten, einerseits wollte niemand Hirte sein und andererseits wusste jemand, wenn dein Job ist, den ganzen Tag nur zu gucken, wenn dein Job ist, nur zu sehen, was deine Schafe tun. Und wenn dein Job so praktisch ist wie Hirte sein, wenn so ein Realo sagt, das habe ich gesehen. Mein Job ist sehen. Mein Job ist gucken. Und ich habe gesehen, das ist der Retter der Welt. Dann haben Leute gesagt, okay, wenn diese Realo-Typen das sagen, dann glauben wir denen. Weil deren Job ist nichts anderes, als zu gucken den ganzen Tag. Und wenn sie das so wie sie das beschrieben haben, dann muss da was dran sein. Und so haben die Hirten davon erzählt. Und dann? Was haben die gemacht? Was hast du vielleicht gemacht, als die Herrlichkeit Gottes in dein Leben hineingebrochen ist? Ich hoffe, du hast es erlebt. Gott kommt zu dir, der du vielleicht außen standest und stellt dich in die Mitte, weil er sagt, ich liebe dich und du bist für mich im Mittelpunkt. Was hast du damals gemacht? Was haben wir gemacht? Was machen die Hirten hier? Wir lesen das, die kehren einfach zu ihrem Job zurück. Gehen einfach zurück und sind wieder Hirten. Gehen einfach zurück an ihren Arbeitsplatz. Mit einem Unterschied. Die Freude, die sich Ausdruck darin verleiht und findet, indem dass sie Gott preisen die ganze Zeit. Und zwar für alles, was er getan hat, lesen wir da. Und das, was sie erlebt haben, da war so viel, da waren so viele Details. Ich stelle mir das so vor, dass sie in eine Anbetungszeit ausgebrochen sind und nicht mehr aufgehört haben zu anbeten. Weil Gott sie erwählt hat. Hey, Weihnachten ist nicht nur eine freudige Botschaft, die wir so hören, so als Geschichte und sagen, ah, das klingt irgendwie nett. Bei Weihnachten geht es auch nicht darum, dass Gott kommt für Leute, die am Rand stehen. Und wir sagen, ach, das ist gut, dass wir uns Menschen kümmern, die am Rand stehen. Ja, das ist es. Aber Weihnachten wird es eigentlich erst, wenn du diese Begegnung mit Gott hast. Dass die Herrlichkeit Gottes hineinbricht in dein Leben. Und so wie die Hirten das erleben, du vielleicht morgen zurückgehst an deinen Arbeitsplatz, aber alles ist anders. Weil du ihn wirklich erlebt hast, weil du ihm wirklich begegnet bist und du nicht mehr anders kannst, als ihn anzubeten, weil nun echte Freude bei dir eingezogen ist, weil nun wirklich Weihnachten bei dir ist. Und wenn du diesen Jesus noch nicht persönlich kennst, dann lade ich dich ein, dass du ihn persönlich kennenlernst. Dass diese Herrlichkeit hineinbrechen darf in dein Leben, dass sie das Böse und Dunkelheit verdrängen darf in deinem Leben, dass die Ketten sprengen darf in deinem Leben. Und dazu musst du nicht an einem besonderen Ort sein. Du kannst einfach im Park links der Weser sein. Das ist das nächste Feld von hier. Du musst noch nicht mal hier in der Matthäusgemeinde sitzen, in einem Gottesdienst um diesem Jesus persönlich zu begegnen. Du musst nichts getan haben, du musst nicht getauft sein, du musst nicht konfirmiert sein, du kannst einfach so wie die Hirten dich bringen. So wie du bist, da wo du bist. Dazu lade ich dich ein. Und wenn du möchtest, dann kannst du das gleich tun, indem du ein Gebet sprichst, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Und wenn du, der du schon länger dabei bist und schon das x-te Mal Adventsgottesdienste erlebt hast und zum x-ten Mal Weihnachten feierst, dann kannst du dich hineinklinken in das Gebet. Denn vielleicht möchtest du auch erleben, dass die Herrlichkeit Gottes von Neuem hineinbricht in dein Leben. Ich bete. Und Herr, so danke ich dir dafür, dass wir hier sein können. So wie wir sind, kommen wir vor dich. Und wir haben nichts zu bringen, außer uns selbst. Und du siehst, wo wir manchmal in unserem Leben stehen, am Rand, das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Manchmal denken, okay, alle haben das, alle sind da, alle haben den oder die und ich habe niemanden. Wo wir uns manchmal wünschen, Gott, wie wäre es, wenn du mich siehst? Wie wäre es, wenn ich mal im Mittelpunkt sein kann und nicht immer nur am Rand? Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns in den Mittelpunkt stellst, dass wir dir so wichtig sind, dass du deinen eigenen Sohn Jesus gegeben hast. Um zu kommen, nicht für Reiche oder Mächtige, sondern für jeden Menschen. Danke, dass du gekommen bist als Kind in einer Futterkrippe, anstatt in einen Palast, irgendwie exklusiv und für wenige Auserwählte. Und danke, dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist für uns, für unsere Schuld, für das, was uns angetan worden ist, für unser Außenseitersein. Und dass, wenn wir auf dich vertrauen, Jesus, du das mitnimmst an dein Kreuz, du uns Vergebung schenkst und wir mit dir auferstehen dürfen zu einem neuen Leben, zu einem Leben in deiner Herrlichkeit. Auch wenn es nicht immer so herrlich ist in dieser Welt, aber zu einer Herrlichkeit, die wir spätestens einmal in Ewigkeit erleben werden. Danke, dass du hineinbrichst in unser Leben. Und du siehst jetzt jeden Einzelnen hier, du siehst die, die das vielleicht noch nicht getan haben, die noch nicht gesagt haben, Jesus, komm, brich hinein mit deinem Licht, mit deiner Herrlichkeit in mein Leben. Schenk du Mut, dieses Gebet zu sprechen. Ob hier in der Kirche oder draußen im Feld oder im Auto oder irgendwo im Zimmer zu Hause. Jesus, du brichst hinein in unseren Alltag. Du zerbrichst die Ketten unserer Vergangenheit. Du kommst mit deiner Herrlichkeit. Und das wünschen wir uns. Für jeden Einzelnen, für uns. Denn erst dann ist es wirklich Weihnachten. Wir danken dir für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.